Deutschlandfunk Interview.
Corona ist natürlich das beherrschende Thema, obwohl wir in dieser Sendung noch fast gar nicht darüber geredet haben. Wir wollen das auch jetzt eher nur indirekt tun. Corona ist das eine beherrschende Thema, die Klimadebatte ist die andere, die seit gestern natürlich wieder etwas mehr ins Bewusstsein rückt und damit ein anderes Thema verdrängt, über das wir lange in Deutschland geredet haben und durchaus aus gegebenem Anlass. Die Frage ist, wie steht es eigentlich um die Gleichheit respektive Ungleichheit in Deutschland? Da gab es eine Menge zu kritisieren. Und die Frage ist jetzt, was hat Corona mit diesem Thema eigentlich gemacht? Darüber möchte ich reden und darüber freue ich mich, dass er am Telefon ist. Christoph Butterwege, der Forscher aus Köln. Erst einmal guten Morgen, Herr Butterwege.
Guten Morgen, Herr Zurheide.
Herr Butterwege, Sie befürchten oder beobachten, dass Corona die Spaltung, die Ungleichheit verschärft. Warum eigentlich?
Aus mehreren Gründen. Da ist einmal natürlich das Virus als solches und die Pandemie. Die trifft hauptsächlich Immun- und Einkommensschwache. Das sind Gruppen wie Wohnungs- und Obdachlose, aber auch Bewohner von Mietskasernen oder auch von Gemeinschaftsunterkünften, Geflüchtete, Strafgefangene, die Werkvertragsarbeiter in den Großschlachtereien. Und damit haben wir natürlich dann schon die Ärmsten der Gesellschaft, die besonders betroffen sind. Das Zweite ist dann sicherlich der Lockdown und die wirtschaftlichen Folgen. Wenn viele Geschäfte schließen müssen, Unternehmen auch Insolvenz anmelden oder es verspätet tun müssen, wahrscheinlich jetzt im Spätherbst, dann leiden auch wieder eher diejenigen, die zum Beispiel häufiger aus Geldmangel bei Lebensmitteldiscountern kaufen müssen, um Geld zu sparen, und die dann auf der anderen Seite diejenigen noch reicher machen, denen diese Ketten wie Aldi Nord und Süd gehören, der reichste Mann der Bundesrepublik, Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und Kaufland, besaß vor der Pandemie schon 41,5 Milliarden Euro an Privatvermögen, und das ist jetzt, wie die Welt am Sonntag, am letzten Sonntag meldete, noch um 300 Millionen angestiegen.
Auf der anderen Seite hat der Staat beispielloses Geld ausgegeben. Das hätten sich viele, auch Sie, die eher vom linken Spektrum das alles beobachten, kaum vorstellen können angesichts der Haushaltspolitik der zurückliegenden 10, 15 Jahre. Also der Staat hat unheimlich Geld auf den Tisch gelegt. Sie sagen, das reicht alles nicht oder ist es falsch ausgegeben aus Ihrer Sicht?
Es hat vielfach eine verteilungspolitische Schieflage. Also wenn ich mir diese beiden Sozialschutzpakete der Bundesregierung angucke, dann sind selbst da hauptsächlich diejenigen bedacht worden, die zum Beispiel als Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer jetzt in Hartz IV beispielsweise fallen. Dann haben sie einen erleichterten Zugang. Es wird keine Vermögensprüfung vorgenommen. Es wird auch nicht geprüft, ob die Wohnung zu groß oder zu teuer ist. Aber diejenigen, die schon in Hartz IV vorher waren, die hat man kaum bedacht. Ich denke jetzt zum Beispiel an Familien im Hartz-IV-Bezug, deren Kinder während des Lockdowns nicht in der Kita oder in der Schule waren, sondern zu Hause. Da mussten sie verpflegt werden, was in den Einrichtungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket ja kostenfrei ist. Jetzt waren die Kinder zu Hause und mussten bekocht werden. Die zusätzlichen Kosten hat der Staat nicht getragen. Er hat nicht einen Ernährungszuschlag von 100 Euro im Monat auf die Transferleistungen bezahlt, also für Hartz-IV-Bezieher, für Kleinstrentnerinnen, die in der Grundsicherung im Alter sind, für Asylbewerber, sondern dass die Tafeln geschlossen waren, dass die Hamsterkäufer die Regale leer gekauft hatten von billigen Lebensmitteln, dass auch zum Beispiel Obdachlose das Problem hatten, dass sie keine Straßenzeitung mehr verkaufen konnten, weil die Leute nicht kamen oder Angst vor einer Infektion hatten. Das alles blieb unberücksichtigt. Und deshalb
den Kinderbonus, das werfe ich jetzt mal ein. 300 Euro ist ja mehr als nichts, oder?
Ja, das kam dann jetzt im September und Oktober auch noch in zwei Raten, die 300 Euro pro Kind. Das hat sicher solchen Familien geholfen, gar keine Frage, aber sie hätten es erstens im Frühjahr gebraucht. Und zweitens hatte ich so ein bisschen den Eindruck, naja, das ist so ein Ablasshandel. Also man befreit sich jetzt mit einer Einmalzahlung in zwei Raten von der eigentlichen Verpflichtung, kontinuierlich auch denen zu helfen, die jetzt nicht ein Unternehmen führen, die nicht selbstständig sind. Die helfen für solche Menschen, die vor den Ruinen ihrer Existenz standen, weil sie ihr Geschäft aufgeben mussten oder ihr zum Beispiel auch als Honorarkräfte keine Aufträge oder keine Auftritte hatten, waren richtig. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Aber darüber hinaus hätte man auch an die Ärmsten der Armen stärker denken müssen.
Was ist denn Ihr grundsätzlicher Befund? Gut, wir wissen das, seit Jahren gehören Sie zu denen, die die Ungleichheit in Deutschland ja auch durchaus anprangern. Sie sagen, Ihr klarer Befund jetzt, diese Krise wird die Ungleichheit noch weiter verschärfen.
Ja, das ist anders als zum Beispiel bei der Pest. Die wirkte im Mittelalter sozial egalisierend, deshalb, weil die Lebensmittelpreise sanken, weil die Boden- und Immobilienpreise sanken, während die Löhne stiegen, weil keine Käufer, keine Bewohner da waren und Arbeitskräfte fehlten. Bei Covid-19 ist das anders. Da sind die Schwächsten, die Ärmsten am meisten betroffen und die Reichen werden noch reicher. Ich habe gerade so ein Buch veröffentlicht, Ungleichheit in der Klassengesellschaft heißt das. Das sind Klassenstrukturen deshalb, weil die Reichsten auf Kosten der Armen noch reicher werden und die Armen werden zahlreicher. Ich will noch ein Beispiel nennen. Wenn jetzt während der Rezession, die durch die Pandemie ausgelöst worden ist, mehr Menschen ihr Girokonto überziehen, sowohl diejenigen, die meinetwegen Kurzarbeitergeld beziehen, als auch Solo-Selbstständige, die jetzt kaum noch Geld zur Verfügung haben, dann werden die noch reicher, denen die Banken gehören, weil diese Menschen müssen hohe Dispo- oder Überziehungszinsen zahlen. Und da sieht man, dass die Wirtschaftsstrukturen das eigentliche Problem sind und nicht das Virus. Es ist nicht ein Ungleichheitsvirus, sondern es sind ungleiche gesellschaftliche Verhältnisse, auf die das Virus trifft.
Bei den Banken könnte man sagen, zum Glück haben wir viele Sparkassen und Volksbanken, die sind nicht in den Händen von den vermeintlich reichen Aktionären. Aber das ist jetzt nur ein Randthema. Was muss denn aus Ihrer Sicht insgesamt passieren? Sie haben gesagt, Ungleichheit ist ohnehin schon da. Und Ungleichheit, die im Übrigen, ich glaube, das sagen Sie, ich habe in Ihr Buch reingeschaut, überwiegend vererbt wird. Das prangern Sie an. Übrigens, wie manche liberale Ökonomen auch, die sagen, ja, Erbschaft ist eigentlich nicht gut, weil man damit einer Generation den Antrieb nimmt.
Ja, es ist leistungsloses Vermögen, das da ja vererbt wird. Also es ist kein Verdienst, keine Leistung, der Sohn oder die Tochter eines Milliardärs zu sein. Also was ich mir vorstelle, ist jetzt in den sich wahrscheinlich verschärfenden Verteilungskämpfen, die es geben wird, insbesondere bis zur Bundestagswahl, dass die Gesellschaft erkennt, dass umverteilt werden muss, und zwar von oben nach unten. Also man kann jetzt natürlich fragen, wer trägt denn die Kosten dieser Pandemie, der Schutzmaßnahmen, der Rettungsschirme? Und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Man kann den Sozialstaat zur Ader lassen. Das fordert Friedrich Merz, wenn er sagt, alle Sozialleistungen gehören auf den Prüfstand. Oder man kann jetzt ein bisschen platt formuliert die Reichen zur Kasse bitten. Also diejenigen, die zum Teil sogar von der Pandemie profitiert haben.
In welcher Form stellen Sie sich das vor?
Na, das stelle ich mir vor mit einer Vermögensabgabe nach Form des Lastenausgleichs in den frühen 50er Jahren, könnte man sagen, auf die Vermögen, die hohen Vermögen, wird ein solcher Betrag erhoben.
Wo beginnt bei Ihnen ein hohes Vermögen?
Ja, man kann über Freibeträge sprechen von 2 Millionen Euro pro Person für den Haushaltsvorstand und für die anderen Haushaltsmitglieder von 1 Million, vielleicht auch für die Kinder 500.000 Euro. Und dann hat ja eine Familie, die jetzt sagen wir mal zur Mittelschicht gehört, kein Problem damit und wird sicherlich davon auch nicht getroffen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den bestehenden Solidaritätszuschlag lässt, ihn nicht abschafft, erst recht nicht ganz, wie das die FDP, große Teile der Union und die AfD fordern, sondern dass man ihn umwidmet zu einem Corona-Soli. Der hat im letzten Jahr 19 Milliarden Euro für den Staat ergeben an Einnahmen. Und wenn die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dann wären das ja Möglichkeiten, auch einen hohen Betrag Schulden abzuzahlen und damit natürlich auch wieder soziale Probleme zu bewältigen.
Auf der anderen Seite kennen Sie auch all die Statistiken, die Steuerstatistiken. Ich glaube, die oberen 10% der Einkommensteuerzahler zahlen ungefähr 50% der Einkommensteuer. Also da haben wir ja schon deutliche Umverteilungskomponenten.
Guckt man dann auf die Lohnsteuer, guckt man auf die Mehrwertsteuer, Herr Zurheide, guckt man auf andere Steuern, Tabaksteuer und anderes, dann sieht man, die Lasten sind doch ungleich verteilt. Es ist keineswegs so, dass die Vermögenden, die Vermögenssteuer wird seit 1997 nicht mehr erhoben, obwohl sie noch im Grundgesetz steht. Alle Steuerarten, die Reiche und Hyperreiche, wie ich sie nenne, treffen, sind in den letzten Jahrzehnten entweder abgeschafft worden, wie die Börsenumsatzsteuer oder auch die Gewerbekapitalsteuer. Sie werden nicht mehr erhoben wie die Vermögenssteuer oder sie werden, wie Sie angedeutet haben, bei der Erbschaftssteuer. Die Firmenerben werden kaum getroffen von der Erbschaftssteuer. Man kann einen ganzen Konzern erben, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Und das würde ich gerne ändern.
der anderen Seite kennen wir auch die Gründe, warum das so ist. Die Frage ist in der Tat, das ist richtig, die Substanzsteuern sind in Deutschland niedriger als auch in Ländern, die wir durchaus als eher kapitalistischer bezeichnen, wie England und Großbritannien, wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten, meine ich. Die Frage ist ja zum Beispiel bei der Vermögensteuer, sagen viele, das ist außerordentlich kompliziert. Bei der Erbschaftssteuer wäre es leichter. Würden Sie das auch so sehen?
Man kann die Vermögensteuer wieder erheben. Ich finde, das ist auch angemessen. Natürlich hat der Staat auch auf Daten verzichtet, als er die Vermögensteuer ausgesetzt hat. Und auch als er die Kapitalertragssteuer als eine Abgeltungssteuer mit 25% pauschal von den Banken hat einziehen und ans Finanzamt weiterleiten lassen, hat er auf Daten verzichtet, wie eigentlich der Reichtum in Deutschland verteilt ist. Aber es gibt natürlich Untersuchungen des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die sagen, 67% des Nettogesamtvermögens befinden sich in den Händen der 10% der Reichsten. Und die 45 reichsten Familien besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also über 40 Millionen Menschen. Das heißt, der Staat müsste natürlich einen gewissen Verwaltungsaufwand betreiben, um die individuellen Vermögen zu erheben. Aber das war früher möglich und warum soll das heute nicht wieder möglich sein mit den entsprechenden Möglichkeiten der EDV? Ist das natürlich, wenn man das will, möglich. Es ist ein vorgeschobenes Argument, wie so vieles in der Steuerdiskussion. Die Reichen sind halt auch politisch einflussreich und verschaffen sich durch Lobbyismus Möglichkeiten, von Steuerzahlungen befreit zu werden.
Was übrigens dann auch mit Wahlverhalten zu tun hat, weil Menschen dann oft nicht zur Wahl gehen und wir quasi eine Einkommensschichtung haben in den jeweiligen Wahlbezirken. Insofern kann man an diesem Punkt nur noch mal sagen, in Nordrhein-Westfalen.
Ja, die Armen gehen immer weniger zur Wahl, beteiligen sich kaum noch an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Das ist für mich eine Folge dieser sozioökonomischen Ungleichheit, dass auch die politische Ungleichheit wächst. Und dadurch bedingt verschiebt sich natürlich dann wieder eine Steuergesetzgebung in Richtung zu den wohlhabenden Reichen und Hyperreichen. Und das heißt, es ist dringend nötig, dass alle Menschen ihre Interessen wahrnehmen, indem sie wenigstens wählen gehen, aber sich auch sonst politisch einmischen. Wenn das nicht geschieht, wird auch die Verteilung der Kosten der Pandemie wahrscheinlich sehr ungerecht erfolgen.
Christoph Butterwege war das bei uns im Deutschlandfunk heute Morgen zum Thema Ungleichheit und Pandemie. Wir haben Ihnen gerne zugehört, Herr Butterwege. Dankeschön für das Gespräch. Bis demnächst und auf Wiederhören.
Bitteschön, Herr Zuheide.